Sei der Herr. Das haben die Jünger. Morgen habe ich ein ganz tolles Thema. Wenn du aufpasst, da kann mit dir was passieren noch. Da kann doch mit dir was passieren. Denn das ist, was mich beschäftigt hat. Viele, viele Jahre als junger Christ. Wo ist Gott? Wo begegne ich Gott? Und wie erlebe ich Gott? Wie finde ich Gott? So, dieses Thema will ich heute aufarbeiten. Was macht uns göttlich? Was macht uns heilig? Was macht uns edel? Was macht uns zu Kindern Gottes? Meine Bibel sagt, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Aber wie macht man das? Weißt du, wenn man so rationalistisch, logisch denkender Mensch ist, alles verstehen möchte, wie macht man das? Wenn ich bete, zu wem bete ich? Bete ich zur Decke? Oder wo wohnt der liebe Gott? Die Adresse vom lieben Gott, die möchte ich dir heute verraten. Aber zuerst einmal lade ich dich ganz herzlich ein für Mittwoch. Mittwoch wird Fortsetzung sein von dem, was ich heute Morgen anschneide. Geöffnete Augen. Du brauchst geöffnete Augen für die Realität Gottes. Weißt du, du hast Angst, Panik, Probleme, Kummer, Sorgen, krank bist du, belastet und bedrückt. Aber du musst wissen, dass bei dir mehr Macht ist, mehr Kraft und mehr Herrlichkeit Gottes ist, als bei denen da draußen, die dich bedrängen. Öffne die Augen. Herr, öffne dem Knecht die Augen, dass er sehen möchte. Und darüber wollen wir am Mittwoch sprechen. Dann, wer sind deine wahren Feinde? Deine wahren Feinde sind nicht die Bösewichts, die dich piesacken, kneifen, sticheln und dir zusetzen. Der Teufel ist dein Feind. Der Teufel ist der Widersacher. Und dem muss man widerstehen. Die Sünder können nichts dafür. Die sind nur manipuliert und werden getrieben von dunklen, bösen Mächten. Die sind aggressiv und die greifen dich an. Also wer sind deine wahren Feinde? Das wollen wir auch aufarbeiten. Dann das nächste Thema am Samstag wird sein Mensch und sein Ego. Viele Menschen haben Probleme mit ihrem Ego. Wir haben ein Ich und unser Ich ist so wichtig. Und ohne Ich läuft nichts. Also dein Ich, ich bin. Gott hat gesagt, als der Herr sich dem Moses vorstellte, ich bin der Ich bin. Dein Ego. Bei manchen, die übersteigern sich und denken jetzt, die sind was Natürliches oder was Übernatürliches und die werden verrückt. Aber dein Ich im richtigen Maß, im richtigen Balance, dein Ich und Gottes Ich zusammen gibt das richtige Ich. So, am Sonntag wird das Thema sein, die siegreiche Gemeinde. Wir wollen über den Sieg Jesus sprechen und die Gemeinde Jesus ist eine siegreiche Gemeinde. Wir sind keine Verlierer. Wir sind keine Menschen, die abnehmen. Wir nehmen zu. Die Sache Gottes nimmt zu. Auch wenn es so aussieht, dass die Kirchen leerer werden, die Gläubigen immer weniger, die Heiligen haben abgenommen, steht mal irgendwo in der Bibel. Weißt du, das ist nicht das Problem. Der Himmel füllt sich. Während hier die Heiligen abnehmen, im Himmel werden die Heiligen ankommen und der Himmel wird immer voller und voller und voller. Und da ist bald gar kein Platz mehr dort. Ja, ich sag kein Amen. Habt ihr es verstanden, um was es geht? Der Himmel wird voller. Und wir sind hier auf dieser Erde, um die Hölle zu plündern und den Himmel zu füllen. Lob und Dank. Wie wird man heilig? Wie wird man Gott ähnlich? Und das ist ganz einfach, das kann ich auch schon sagen, du und dein Ich und so weiter, verbinde dich mit Gott. Verbinde dich mit Gott. Aber wie macht man das? Wie verbinde ich mit Gott? Wie schließe ich einen Pakt mit ihm? Viele, die getauft worden sind, die haben schon einen Pakt mit Gott geschlossen. Die haben einen Vertrag und die wissen, Gott ist mein Partner, mein unsichtbarer Partner. Der ist bei mir alle Tage bis an der Weltende. Alle Getauften haben schon einen Partner, die sind schon vermählt mit Gott, die sind schon verschmolzen mit Gott, die haben Gott in ihrem Leben. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist schon mein Einstieg. Christus in uns. Christus in uns. Lass uns zusammen sagen, Christus in uns. Und das ist das Geheimnis, wenn du das verstanden hast. Christus, Jesus, der Messias, der Heiland, der Gesalbte, der Heilige Geist in dir. Bist du schon göttlich? Du bist nur das Gefäß, nur das Äußere. Das Innere ist es, was einen ausmacht. Der Inhalt, nicht das Etikett. Der Inhalt macht es aus. So, du kannst armselig aussehen und kannst auch superreich sein in Gott. Wenn du diese Predigt verstanden hast, dann wird es eine Revolution in dir auslösen und ich denke, dass du mitgehst und versuchst mitzuverstehen, Gott hat den Menschen geschaffen aus dem Dreck dieser Erde. Der hat Klumpen Lehm genommen, bisschen Staub, Dreck vermischt und da ist der Mensch geworden und der hat in den Menschen etwas hineingeblasen, das ist seinen Geist und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Das ist das Geheimnis. Gott hat etwas hineingeblasen, er hat sich selbst hineingeblasen, sein Odem, seine Gedanken. Sein Wesen, seine Natur, der hat das alles in dir hineingeblasen und der Mensch wurde dadurch eine lebendige Seele. Der hat nicht dem Esel das sein Odem gegeben oder dem Pferd oder irgendein anderen Tier, sondern der Menschen. Er hat aus den Stoffen diese Erde gemacht und er gab ihm seinen Geist und der Mensch wurde etwas Ungewöhnliches. Die gewöhnliche Kreatur wurde ungewöhnlich. Und genau das ist, was Gott macht. Er gibt uns seinen Geist. Und alle, die den Heiligen Geist haben, werden göttlich. Verstehe, wenn du das verstehst. Hast du schon den Heiligen Geist empfangen? Deshalb fragt Paulus in Apostelgeschichte 19, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Ja, wir sind getauft. Das nützt nicht. Wir sind Christen. Wir glauben an Jesus. Wir haben von Jesus gehört. Das reicht nicht aus. Hast du den Heiligen Geist bekommen? Weißt du, der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. Und wenn du den empfangen hast, dann ist das in dir. Das ist in dir. So, der große Gott verbindet sich mit dem kleinen Menschen. Du weißt doch, ob du jetzt Lilliputaner bist oder Riese bist oder egal was du bist, wir sind trotzdem im Vergleich zum Universum nur Staubkörner. Nicht einmal das. Wir sind eigentlich nichtig, aber die Verbindung ich und Gott. Ich und Gott. Und das ist, was mein Leben anders macht. Plötzlich bin ich das Instrument Gottes. Plötzlich bin ich zum Lob Gottes. Plötzlich bin ich der Spielgefährte Gottes. Du musst vorstellen, so wie manche Menschen ein Tierchen haben, so hat Gott dich geschaffen und mich, wir sind sein Spielgefährte. Zum Knuddeln hat Gott dich geschaffen. Zum Liebhaben. Sich zu verausgaben. Er investiert alles in dein Leben. Das ist, was der liebe Gott macht. So, er ist dein Begleiter, dein Beschützer, dein Bewahrer. Er leitet dich mit seinen Augen, wo du hingehst und egal was du machst, er sagt, ich bin mit dir, ich bin bei dir und ich bin in dir. Diese Gegenwart Gottes erleben wir erst, wenn wir begreifen, Christus in mir. Gott in mir, Gott Vater in mir, Gott Heiliger Geist in mir. Und dann ist egal, wo ich bin, ich kann im Park sein, ich kann in der Kirche sein, ich kann draußen am Arbeitsplatz sein, ich kann im Stress sein, ich kann sogar in der Hölle sein. Gott ist mit mir, auch in der Hölle. Und dann ist die Hölle keine Hölle mehr. Krankheit keine Krankheit mehr. So, Gott in uns. In uns wird Gott aufgefangen, aufgenommen, wie viele ihn aufnahmen. Geschwister, das ist ein Prozess, das muss begriffen und verstanden werden und erlebt werden und durchlebt werden. Wie viele ihn aufnahmen. So wie du morgens die Sonne aufnimmst und die Energie aus der Atmosphäre auftankst und sagst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lasst uns freuen und fröhlich sein. So, und plötzlich fängst du Gott zu realisieren, da stehst auf, ziehst dich an, beginnst dein Tagwerk, du bekommst Kraft, weil jetzt die Sonne aufgeht. Und die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht. Gott verwirklicht sich in uns. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie man Erdbeeren züchtet. Erdbeeren, da wird einfach ein Ableger genommen. Und noch ein Ableger. Und noch ein Ableger. Und noch ein Ableger. Und genau das ist, was der liebe Gott mit dir und mit mir macht. Wir sind Ableger Gottes. Begreift das. Und genau die Gene, der ganze Prozess, die ganze Art und Weise, die pflanzt sich sofort durch die Ableger. Verstehst du, um was es geht? Was das Wichtigste ist? Sei ein Ableger Gottes. In Berlin. Oder wo du auch immer lebst. Egal, selbst wenn du auswanderst. Zum Nordpol. Gott in dir. Du bist ein Ableger Gottes. So, der Mensch ist nur der Blumentopf, das Gefäß, wo Gott eingepflanzt wird und jetzt gedeiht er und wächst. Gott in dir. Wir müssen zunehmen in Gott. Und einfach umgetopft, weißt du, wir sind Kulturpflanzen. Unkraut wächst draußen, aber die Kulturpflanze, die wird schön gepflegt, gedüngt, begossen, extra behandelt. Und das gedeiht und wächst Gott in uns. In diesem Gefäß, hier, in dieser Schale ist Gott. Praktisch, die Pflanze, das ist Gott, das Leben, das ist Gott. Und wir sind der Dreck, der Staub, die Erde, der Müll. Und Gott macht aus diesem Müll etwas Wundervolles, was dabei rauskommt. Und da steckt so viel Energie und so viel Kraft. Er hat uns gemacht nach seinem Bild. Wir sind nicht nach dem Affen geschaffen worden oder nach dem Schwein oder sonst was. Wir sind nach Gottes Image gemacht worden. Gott ist unser Original, unser Prototyp, unsere Vorlage und so hat er gemacht. Und jetzt möchte er nicht um uns sein, sondern er möchte in uns sein. Gott möchte in uns sein. So das Bild Gottes will sich realisieren, verwirklichen. Und zwar durch das Negativ. Das Negativ entwickelt das Bild, das wird dann positiv. Alles, was Gott ist, das sollen auch wir sein. Das ist hart, was ich sage. Ich spreche etwas an, wo du sagst, das ist mir zu hoch, da werde ich wahnsinnig, wenn ich das begreife, Gott in mir, da explodiere ich, das verkraft ich nicht, aber genau das ist das Geheimnis, Gott in dir. Er entwickelt sich Stück für Stück. So wie du wächst in Gott, so wächst Gott in dir. Wir wollen also seine Eigenschaften haben, seinen Charakter, sein Wesen, seine Fähigkeiten. Du wirst natürlich nicht gleich den ganzen Kosmos schaffen, aber du wirst deine Umwelt gestalten. Da wirst du aufräumen, da wirst du Ordnung schaffen, da wirst du Prioritäten setzen. Das, was Gott ja gemacht hat, es wäre der Licht. Und das Erste, was du machen wirst, du wirst nach Hause gehen und Licht anzünden. Sonst im Dunkeln kannst du sowieso nichts machen. Du wirst Licht anzünden und wirst versuchen, das zu machen, was Gott macht. Gott hat den Menschen aus den Stoffen dieser Erde geschaffen. Mehr nicht und nicht und so weiter. Und jetzt muss dieser Stoff Erde, was wir sind, göttlich werden. Jesus wurde Mensch, damit wir vergöttlicht werden. Gott ist Liebe, und das musst du werden. Diese Eigenarten Gottes dir aneignen. Liebe, und das will gelernt werden, wie man liebt. Die meisten Leute haben keine Ahnung. Die denken nur immer Sex, wenn sie das Wort Liebe hören. Aber das ist viel mehr als Sex oder nur geben und helfen und Mitleid haben, Barmherzigkeit haben. Nein, Liebe ist viel, viel mehr. Lieben ohne Grund. Gott hat die Welt geliebt ohne Grund. Er hat nichts davon gehabt, aber er hat geliebt. Gott ist Licht, Gott ist Wahrheit, Gott ist Friede. Und diese Eigenschaft muss jetzt dieser Stoff Menschen sich aneignen. Ich muss ein Mensch des Friedens sein. Einfach, was ich tue, immer in Frieden oder gar nicht. Und das will gelernt sein. Gott ist ein Gott des Friedens, ein Gott der Ordnung. Gott segnet kein Chaos und Gott segnet auch keine Chaoten, die wild durcheinander leben und einfach so Messis, die denken, Gott muss mich segnen. Gott sagt, geh zuerst mal nach Hause und räum mal auf. Das wird er als Erstes sagen. So, wir sollten heilig sein, steht in der Bibel, wie er heilig ist. Dein Name soll geheiligt werden. Wir sollen Gott durch unser Leben Ehre bereiten, was wir auch sind. Gott ist gerecht. Und wir müssen auch lernen, Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Dass du Menschen richtig behandelst. Nicht, dass du die Menschen überbetonst, sondern gleichwertig. Wir sind alle gleich vor Gott. Dass du gerecht bist. Den Menschen nichts wegnimmst, was dem gehört. Und wir sind sehr ungerecht. Wir vor allem im Westen. Wir fressen die Armen arm. Entschuldigung, aber so ist es. Wir fressen sie arm. Wenn ich dran denke an die Leute in Bangladesch, wo dann die Kleider nähen und wir wollen nur günstig und billig die Kleider haben und die verbluten und krepieren dabei. Das ist ungerecht. Unsere Welt ist ungerecht. Kapitalismus ist ungerecht. Materialismus ist ungerecht. So, jetzt müssen wir von der Materie weg und gerecht werden. Liebevoll. Denn in der Bibel heißt es in der letzten Zeit, da wird die Liebe erkalten und Ungerechtigkeit wird zunehmen. Und wenn Gott die Zeit nicht verkürzen würde, würde kein Mensch selig werden. Nur nebenbei. Gott ist gut. So, und wir sollen auch gut sein. Gut gesonnen, gut reden, positiv reden. Das alles will gelernt sein. Das lernst du nicht in der Schule. In der Schule lernst du nur rechnen, schreiben und ein bisschen lesen vielleicht oder sonst noch was. Aber wie man ein gutes Leben lebt, das ist ein Kunststück. Gott ist gnädig, barmherzig. Wir müssen lernen, gnädig zu sein. Weißt du, wir wollen, dass wir geliebt werden, dass wir anerkannt werden, dass wir geachtet werden. Fang an, dass du die anderen achtest. Was du willst, dass andere Leute dir tun, fang an, selbst zu tun. Gnädig sein, barmherzig sein, gütig sein. Gar nicht die Leute verdammen. Gott verdammt niemand. Das tut er nicht. Gott verdammt niemand. Er sagt, jetzt ist noch nicht die Zeit des Gerichts und ich werde niemand richten. Und Jesus sagt, ich richte niemand. Und das ist die Gnade Gottes. Werde wie Gott. Gott ähnlich werden. In seinen Charakterzügen, seinen Wesenszügen. Wir sollen so wirken, wie Gott gewirkt hat. Wie hat Gott gewirkt? Langweilig so. Immer im Trott. Immer das Gleiche. Von morgens früh bis abends spät. Immer in Routine. Nein, Gott war kreativ. Und deshalb, wenn Gott in dir ist, fang an, kreativ zu werden. Fang an zu häkeln, fang an zu malen, fang an zu musizieren, fang an dich auszudrücken, dich zu outen. Alles, was in dir ist, erwecke die Gaben, die Gott in dir hineingelegt hat. Nicht nur morgens aufstehen, essen, Zähne putzen, dann in der Arbeit wieder zurück und wieder der gleiche Trott. Wir müssen aus dem Trott rauskommen, kreativ sein, inspirativ sein, einfallsreich sein, erfinderisch. Und fang an, mit dem, was du hast, etwas zu machen. Vielleicht, Gott erlaubt es dir, dass du wenig hast, damit du aus diesem Wenigen viel machst. Das ist Kreativität. 5 Brötchen. Fang an, diese 5 Brötchen zu vermehren. Warte nicht, da ein Wunder passiert. Die Wunder machst du. Der Gott in dir macht Wunder. Dass die Leute staunen. Mensch, was der noch alles kann, was alles so in einem drinsteckt. Das sagen daher die Leute hinterher. wenn die sehen, dass der Mensch kreativ wird. Ich habe große Probleme gehabt mit diesen Dingen. Wie verwirklicht Gott? Ich muss was anfangen. Ich muss mich hinsetzen, ich muss A sagen und dann kommt der nächste Buchstabe B und so lerne ich lesen und schreiben. Ganz einfach. Lerne zu der einen Gabe, lerne noch eine andere Gabe herauszufinden. Als ich Christ wurde, ich habe mich so geärgert. Meine Oma musste mir die aus der Bibel vorlesen, weil ich die alte deutsche Schrift nicht lesen konnte. Ich habe nur Lateinisch gelernt und Kyrillisch. Und jetzt muss ich plötzlich diese altdeutsche Schrift lesen lernen. Und da habe ich hingesetzt und die Schrift gelernt. Und ich bin doch heute so froh, dass ich das gelernt habe. Lern zu der alten Gabe eine neue Gabe dazu. Deshalb steht in der Bibel, der eine hat zwei Gaben bekommen und hat zwei weitere dazu gewirtschaftet. Der hat vier am Schluss gehabt. Der andere hat fünf Gaben gehabt und der hat am Schluss 10 Gaben gehabt, weil er was dazu gewonnen hat, sich multipliziert hat. Und das ist Gott. Gott multipliziert sich. Gott ist keine Schlafmütze. Geschwister, ich möchte Gott runterholen hier in unserem Alltag, in unser Leben. Gott will sich multiplizieren durch dich und mich, dass du dich verdoppelst. So, es gibt so viele Möglichkeiten, erfinderisch zu sein. Weißt du, wir würden heute noch in der Steinzeit leben, wenn wir nicht die Naturgesetze gebrauchen würden oder entdeckt hätten, verwirklicht hätten. Wir würden immer noch in der Steinzeit leben, irgendwo in einer Höhle. Gottes Spuren sollen wir in der Schöpfung entdecken. Wie groß ist unser Gott? Weißt du, wir reden von Gott, aber wir haben keine Ahnung von Gott. Irgendwie, ja, Religion, Herrgott Allmächtiger, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Verstehst du, das ist nur Murmeln. Gott muss entdeckt werden in unserem Leben, dass er sich verwirklicht. Aus allem, was Gutes machen. Weißt du, du weißt gar nicht, dass man Bananen backen kann. Dass man Bananen braten kann. Verstehst du? Dass man so vieles aus Bananen machen kann. Du kannst nur Bananen essen. Verstehst du? Du musst kreativ werden. Fang an beim Kochen kreativ zu werden. Weißt du, Gottes Art ist, dass er so vielschichtig, vielseitiges hat und so viel gegeben. Fang an, dich zu entwickeln. Mit den Talenten, die in dir drinstecken. Zu einer Gabe kommt eine zweite Gabe und dann mischst du und da wirst du kreativ. Und wir müssen seine Art deshalb gründlich studieren, wie die Natur beschaffen ist, sein Wesen, die Natur, wie arbeitet Gott, wie ist seine Gangart. Wir müssen zuerst mal Gott studieren, bevor wir den Gott in uns verwirklichen. Von nichts kommt nichts. Selbst im Schlaf, obwohl es heißt, Gott gibt den Seinen im Schlaf, du musst schon richtig schlafen lernen. Die meisten können gar nicht richtig mal schlafen. Da müssen sie zuerst mal sich vollpumpen mit Tabletten oder mit Baldrian, damit sie wenigstens die Augen zudrücken können. Also ein gesunder Schlaf beginnt mit der Arbeit. Wenn du müde bist, erschöpft bist, fällst du im Bett und sagst, gute Nacht, ich will nichts mehr. Der Schlaf fängt mit der Arbeit an. Wir faulenzen viel zu viel. Wir vertrödeln die Zeit, sitzen bis zum letzten Programm am Fernseher. Und dann läuft der Fernseher weiter und da reden die Bilder, verstehst du, und du wunderst dich, Dämonen reden dann zu dir nachts, statt der liebe Gott. Kreativ sein, Fantasie haben, die Arbeitsweise Gottes studieren, Gott und die Natur sind immer gleich, die werden sich nie widersprechen. Gott ist sehr natürlich, werde mal natürlich, komm runter. Hier im Alltag, in deinem Leben. Wer Gott nicht kennt, kann auch Gott gar nicht ausleben. Ja, Gott, wo bist du? Verstehst? Gott ist näher als die Luft, die du atmest. Gott ist in dir. Gott ist in dir. Näher als die Luft, die du atmest. Er ist in dir. Er hat den Menschen angehaucht. Nehmt hin meinen Geist. Und was das alles bedeutet. Und er wird sich dann selbst in dir anfangen zu verwirklichen. Das wird kribbeln. Verstehst? Hat man mal einen Wurm in dir. Verstehst? Dieser Wurm wird aktiv. Und deshalb, Gott in dir, da bewegt sich das. Du spürst, oh, der ist jetzt hier und da ist mal da und da mal dort. Wir haben diese Tage über die Kaulquappe und Frosch gesprochen. Der Frosch fängt mit der Kaulquappe an. Verstehst du, das ist nur eine kleine Kugel und hinten ein langer Schwanz und das ist alles und lebt im Wasser. Aber in dieser Kaulquappe steckt ein ganzer Frosch und der muss raus aus dem Wasser, muss raus ans Land, muss nicht nur den Wassersauerstoff einatmen, er muss jetzt ja die Lunge entwickeln, Herz entwickeln, Kreislauf entwickeln und er ernährt sich ganz anders als die Kaulquappe im Wasser, im Tümpel. Und so viele Menschen leben in ihrem Alltag, in ihrer Routine, im Tümpel und der da draußen quackt. Wie macht er das? Weißt du, der Frosch hat sich entwickelt. Christen müssen sich entwickeln aus der Kaulquappe zum Frosch. aus der Raupe zum Schmetterling. Aber das geht nicht. Also ich als Raupe werde nie im Leben fliegen. Ja, du wirst auch nie fliegen, wenn du nicht glaubst daran, dass du mal fliegen wirst. In dir stecken Flügel drin. In dir steckt Leichtigkeit, in dir steckt Dynamik drin, dass du plötzlich dich aufschwingst und von Blume zu Blume schwebst. Ich freue mich immer auf meinen Balkon, da kommen Schmetterlinge und die grüßen mich. Verstehst? Und wenn ich so einen Schmetterling sehe, dann sage ich, lieber Schmetterling, wenn du gewusst hättest, du warst einmal eine Raupe, bist gekrochen auf Kohlrabi. Und jetzt, was machst du jetzt? Du springst von Blume zu Blume. Dein Leben kann anders ablaufen, wenn du bereit bist, dich zu entwickeln. Ja, ich bin zu alt. In Amerika gibt es Leute, die haben schon mit 80 das Abitur gemacht und sich in die Uni eingeschrieben. Verstehst? Ich bin zu alt. Du bist das, was du sagst. Versuch über dich selbst hinauszuwachsen. Das ist Gott in uns, Leute. Das ist nicht nur beten, nicht nur ein bisschen singen. Das ist Gott entwickeln. Gott hat etwas in mir hineingelegt, in dir, in jedem Einzelnen von uns, dass du aus deinem Tümpel mal rauskommst, aus deinem Weiher, aus deinem Sumpf, aus deiner Routine, aus deinem Alltag. Gott ist ein höheres Wesen. Was glaubst du, wenn Leute im Wald die Bäume abholzen, die lassen immer ab und zu mal einen Baum stehen? So einen großen Baum, das hast du bestimmt gesehen, auf abgeholzte Gebiete. Warum? Damit die kleinen Bäumchen sehen, Mensch, wir wollen auch mal so groß werden wie der. Das soll dich motivieren. Und Gott in uns soll dich motivieren, ich will auch mal so werden wie er. Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Was das alles bedeutet. Du hast das Ideal, Gott gab uns sein Ideal. Und jetzt muss ich an dem Ideal orientieren. Ich möchte auch so groß werden. Ich möchte auch so weit kommen. Das, was Jesus gewesen ist, kannst du auch werden. Du musst keine Minderwertigkeitskomplexe haben. Ja, das kann ich nicht. Er war ein ungewolltes Kind oder als Flüchtlingskind, geboren in irgendeiner Herberge. Keiner wollte ihn haben so richtig und so weiter. Das Volk wollte ihn nicht haben und trotzdem hat er aus seinem Leben was gemacht. Er wurde abgelehnt, 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 abgelehnt und trotzdem hat er sich was aus seinem Leben gemacht. Die Priester wollten ihn nicht, die Pharisäer wollten nicht, die Schriftgelehrten wollten ihn nicht, aber er hat sich selbst gewollt. Und das ist so wichtig, dass du dich selber willst, dass du dich selbst annimmst. Weißt du, wir haben die Bibel voll von Beispielen. Menschen, die waren nichts und genau weil die nichts waren, die haben sich durchgesetzt und durchgeboxt. Denk an Josef, verkauft nach Ägypten. Und sollte vergessen werden, aber nein, der hat sich so entwickelt, dass die ganze Welt zu ihm gekommen ist am Schluss und kauft Korn bei ihm. So, orientiere dich an deine Vorbilder. Aber was sind deine Vorbilder? Zuerst einmal, so viele Menschen orientieren sich an ihren Nachbarn, an den anderen Menschen. Hör auf, dich an andere Menschen zu orientieren. Das sind alles Trotteln. Entschuldigung, du kannst dich an Menschen nicht orientieren. Der einzige, dann sagst du, ja, ich orientiere mich an mich selber. Du kannst dich auch nicht an deine Schnürsenkel dich hochheben. Du musst jemand haben, der größer ist als du. Und das ist Gott. Das ist Jesus Christus. Das ist der Heilige Geist. Vergleich dich mit Bildern, die über dir stehen. Alles andere ist Götzendienst. Dann vergleichst du dich mit Tieren. Das hat der Mensch gemacht. Mit der Katze, mit dem Hund, mit Wellensittich oder sonst noch was. Nein, oder Pferd, oder Esel, was weiß ich. Vergleich dich mit Esel, du wirst auch ein Esel am Schluss. Wir müssen aufhören, uns mit Tieren zu vergleichen. Und wir müssen über uns selbst hinauswachsen, über unser Schatten mit dem Schöpfer. Römer 1, lies mal. Sie haben durch die Schöpfung erkannt, dass ein starker, mächtiger Gott dahinter steckt. Und sie haben den Schöpfer nicht erkannt, sondern sie haben sich den Tieren zugewandt. Ein Pferd, oder was auch immer ist. Man wollte ihre Kraft haben. Weißt du, die Hindus, vor allem die Hindus, die sagen, meditiere, denk drüber nach und am Schluss wirst du das, was du denkst. Deshalb dein Denken bestimmt dein Leben. Entwickle deine Fähigkeit, fang an, dich mit Gott zu identifizieren. Das ist viel zu hoch für manche. Weißt du, vergleich dich mit Gott, mit seiner Art, mit seiner Weise, mit seinem Stil, mit seinem Charakter. Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Das ist das Gebot der Stunde. Es ist die Frage, mit wem du dich vergleichst, mit deinesgleichen oder mit jemandem, der über dir ist. Vorbilder. Auch die menschlichen Vorbilder sind nicht die Idealen. Verstehst du? Das ist nicht das Wahre. Du brauchst jemanden, der über alle Menschen steht. Das ist Jesus. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Der sieht Gott oder die Gottheit. Die meisten wollen Jesus nicht sehen, deshalb werden sie auch nie göttlich. Die ignorieren Jesus, aber Jesus ist der verkörperte Mensch Gottes. Wie er sein sollte, wie Adam sein sollte vor dem Sündenfall, so solltest du sein, göttlich. Und das ist die Veranlagung, die Gott in jeden Menschen hineingelegt hat. In Jesus sehen wir den idealen Menschen, einen Menschen, wie Gott ihn haben wollte, mit all den Fähigkeiten, diese übermenschlichen Fähigkeiten. Gott in dir. Hör mir zu, das wird mein Wort sein, das mich heute Morgen ein bisschen begleitet. Gott in dir macht dich nicht mehr zu einem normalen Menschen. Du bist kein normaler Mensch mehr. Gott in dir. Verstehst du? Du verwirklichst Gott durch dein Leben, durch deine Gedanken, durch dein Benehmen. Jesus hatte sein Leben voll im Griff. Er tat, was er wollte. Er wollte sterben, dann ging er zum Kreuz, hat seinen Blick darauf gerichtet, hat nicht Angst gehabt, hat gesagt, Satan hinter mir, das passiere dir nicht. Nein, er hat sich entschieden, ich gehe diesen Weg und er ging den Weg zu Ende. Deshalb lerne auch deinen Weg zu Ende zu gehen. Werde göttlich. Nicht, dass du mal anfängst und dann wieder liegen bleibst, weil es schwer wird. So, er beherrschte sich selbst, hatte Selbstdisziplin, sein Ich war ein gesundes, normales, starkes Ich. Er kam und sagte, ich bin gekommen, um den Willen des Vaters zu tun, egal was ihr sagt, auch wenn mein Ruf jetzt geschädigt wird, ich sage euch die Wahrheit, so ist es. Er hat sich nicht geniert, die Wahrheit zu sagen. Er beherrschte die Stürme und mittendrin im Sturm schläft er. Weißt du, dieses Bild musst du dir vorstellen, der schlafende Heiland. Dem machen die Stürme nichts aus. Dem machen die Schwierigkeiten nichts aus. Der weiß, ich habe alles im Griff. Und wenn es ganz dick kommt, ich stehe auf und sage, still, beruhige dich. Du kannst deine seelischen, deine emotionellen, deine geistlichen Stürme stillen. Und dann musst du mal anfangen damit. Da blast dir der Wind ins Gesicht. Du musst hinstehen und sagen, stopp, bis hierher. Wir haben in der Bibel mal, hier sollen sich deine Wellen legen. Hier, weiter lasse ich dich nicht mehr zu. Ich werde nie vergessen, irgendwo da bei Ludwigsburg, da hielt ein Vater Hausandacht und die Familie hat immer Reihe um die Bibel gelesen, haben sie gerade den Hiob gelesen und es wurde beim Hiob immer dicker und dicker und dicker, was alles auf den armen Hiob zukam. Dann sagt der Vater, lass uns die Bibel zuschlagen und lass uns auf die Knie gehen und beten. Verstehst? Wenn es so dicker wird und immer dicker wird und es wird dicker, dann deshalb lass uns auf die Knie gehen und beten und Gott anbeten. Er war ein Mensch, der zu allem fähig war, dieser Jesus. Er war ein Übermensch. Warum? Weil Gott in ihm war. Der Vater in ihm. Ich und der Vater, wir sind eins. Aber der Vater hat nicht von oben ihn gesteuert, sondern der Vater war in ihm. Er war in Gott. Er beherrschte die Stürme, ist damit fertig geworden. Und nicht nur das. Das Leben Jesu war nach der Bibel so typisch wie ein geisterfüllter Mensch leben sollte. Das war das Leben Jesu. Er hat nicht nach den alten Vorschriften und Gesetzen gelebt, Hände waschen vor dem Essen, nach dem Essen und während dem Essen. Nein, er hat sich nicht nach den Vorschriften der Leute gerichtet. Er hat seine eigenen Gedanken gehabt und seine eigenen Vorstellungen, seine eigenen Ideen gehabt und die hat er verwirklicht. Den Alten ist gesagt, aber ich sag's euch so und so. Sein Leben war von Gott geregelt, nach der Ordnung Gottes. Und pass auf, Jesus lebte nach den Geboten Gottes, nicht nach den Verboten Gottes. Weißt du, die Juden, die traditionellen Leute damals, die haben nur Verbote gehabt. Das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Darfst das nicht angucken, darfst dies nicht angucken, du darfst gar nichts. Aber Jesus lebte nach den Geboten. Gebote ist, tu das und tu das. Das sind Gebote, sind Befehle. Und er hat nach den Geboten Gottes, nach den Befehlen Gottes gelebt. Nicht nach dem Verboten, sondern nach den Geboten. Was geboten wurde, was Gott befohlen hat. Macht euch die Erde untertan. Das war ein Befehl Gottes, ein Gebot Gottes. Und Gott hat am Anfang, als er seine Segnungen sprach, hat er keine Verbote gegeben. Nur höchstens einmal, ja. Ihr sollt von dürft von allen Bäumen essen, aber von diesem einen Baum sollt ihr nicht essen. Das ist nicht gut. Jetzt noch nicht. Ihr seid noch nicht so weit. Ihr seid noch nicht reif. Ihr seid noch nicht in der Erkenntnis. Also ihr dürft nicht von diesem Baum essen. Später dürft ihr nochmals essen. Aber jetzt im Augenblick noch nicht. Aber sonst macht euch die Erde untertan, seid fruchtbar und mehret euch. Das sind Gebote. Die meisten halten sich nur an den Verboten. Das darf ich nicht. Weißt du, seitdem ich Christ bin, ist mir alles verboten und alles vermasselt und vermiest. Dem amerikanischen Evangelisten Moody kam mal eine vornehme Dame, so eine Weltdame, und er sagt, ach weißt du, die Christen, ihr tut mir so herzlich leid, ihr Christen, ihr dürft nicht mehr tanzen, ihr dürft dies nicht und ihr dürft jenes nicht. Also ihr seid so arm seid ihr. Weißt du, ich habe keine Freude mehr am Leben. Dann sagt Moody, aber bitte entschuldigen Sie, ich darf alles. Ich darf alles, aber ich mache nicht alles. Ich darf alles, mir ist alles erlaubt, sagt Paulus, aber ich muss nicht alles und nicht alles frommt mich und ich weiß ganz genau, was ich will und was ich nicht will. Und das ist Gott in dir, der weiß, was du willst und was du brauchst, was dir nützt und was dir nicht nützt. Jesus hielt sich an dem, was man darf, was man soll. Und Verbote sind immer negativ und die Menschen, die von den Verboten leben, die werden immer eingeengte, immer enge, eingefercht und am Schluss haben sie keinen Freiraum mehr zum Bewegen. Deshalb haben viele Asthma-Störungen, weil sie so eingeengt worden sind, immer eingeengt. Man hat mir das verboten und das darf ich nicht und das ziemt sich nicht. Vergiss es. Lebt nach den Geboten Gottes. Macht euch die Erde untertan. Weißt du, was das heißt? Herrsche, regiere, kontrolliere. Wer nur mit Verboten lebt, kommt nicht ans Ziel. Der wird kriminell am Schluss. Am Schluss wird er zum Verbrecher, weil der überschritt ständig die Gebote. Der tut nicht, was er tun sollte. Er kommt mit Gesetzen in Konflikt. Höre, was Gott dir geboten hat und was er dir befohlen hat, was er gesagt hat. Weißt du, die Verbote machen dich zum Heuchler. Und ich finde es manchmal verrückt, als wir noch drüben Frühgebetsstunde hatten, morgens um 6 Uhr, glaube ich, war die Frühgebetsstunde, und so weiter, da kamen unsere rumänischen Schwestern, die haben sich in der Toilette umgezogen, weil es ist unanständig, in Hosen in Gottes Gegenwart zu gehen und so weiter. Die haben sich einen Rock angezogen, als sie wieder ins Geschäft gingen, haben sich wieder die Hosen angezogen. Das ist eine Heuchelei. Er hat gesagt, kommt doch, seid natürlich, wie ihr seid. Wenn ihr mit Hosen ins Geschäft gehen könnt und trauft euch, dann kommt auch zu der Gebetsstunde in Hosen, in Jeanshosen. Aber das war, weißt du, die Verbote erziehen einen zum Heuchler. Und deshalb haben wir eine ganze Menge Heuchler unter den Christen. Die wollen nicht negativ auffallen. Die wollen immer fromm sein. Und wir haben noch eine Schwester gehabt, die hat sogar Hochfrisur sich noch hochgesteckt. Weil damals, wo sie herkam, Hochfrisur in war. So dieser heiligen Knoten und was, oder wie man das Ding da nennt. Okay. Es ist ein großer Unterschied, ob man Sohn ist oder ob man Sklave ist. Und viele sind Sklaven. Die haben nicht begriffen, was es bedeutet. Ich bin der Sohn meines Vaters. Und der Vater von dem verlorenen Jungen sagte, was meines ist auch dein. Überleg einmal, das gehört dazu. Du bist ein Erbe der Verheißungen Gottes. Gott in uns. Die Verbote, die sind gegen den Teufel gerichtet. Der Teufel darf das nicht, dass er in Schranken gewiesen wird. Aber für dich sind die Gebote Gottes. In 2. Mose 34, 11. Halte dich an dem, was ich dir heute gebiete. Und du musst immer warten, was gebietet Gott mir heute. Was sind heute die Gebote Gottes für mich? Nicht, was es den Israeliten geboten wurde. Das ist okay. Das ist eine Lektion, die sie lernen mussten. Aber was gebietet er heute mir? 2. Mose 34, 11. Halte, was ich dir heute gebiete. Und Gott gebietet uns täglich was. Deshalb, wir müssen täglich Gottes Wort hören. Aber du kannst nicht jeden Tag in die Versammlung gehen. Aber du kannst jeden Tag dich vor dem Herrn stellen. Und du kannst sagen, hier bin ich, Herr, rede, dein Knecht, deine Magd hört. Als Kind Gottes brauchst du jeden Tag die Anweisungen des Herrn, Gottes Verhaltensweisen, was er jetzt hat, welche Aufträge heute noch erledigt werden müssen, auf dem Feld, in seinem Werk, in seiner Gemeinde. Seine Aufgaben, seine Einsätze, du musst jeden Tag neu diese Inspiration bekommen. Das ist so wichtig. Deshalb, was ich dir heute gebiete, heißt es. Nicht erst, was ich dir morgen gebiete und was ich dir gestern geboten habe, sondern was ich dir heute gebiete. Wunder und Zeichen passieren, was er uns sagt, wenn wir das tun. Täglich bekommen wir Stück für Stück von den Plänen Gottes etwas in unserem Leben. Täglich müssen wir den Sieg Jesu anwenden. Täglich müssen wir auf das Wort hören und dem Teufel widersprechen. Der sagt jetzt, mach das, mach das, mach das. Der Teufel kommt auch jeden Tag mit neuen Anweisungen zu uns. Oh, das sind Steine, mach sie zu Brot, Herrgott. Weißt du, wir müssen lernen, täglich mit unserem Zweifel fertig zu werden, dem Zweifel widersprechen. So spricht der Herr. Täglich müssen wir lernen, mit den Niederlagen fertig zu werden. Deshalb, Gott will uns täglich die Anweisungen geben. Täglich will er uns die Aufträge diktieren, was heute alles noch dran ist, was wir heute noch alles erledigen müssen. Weißt du, wenn du morgens aufstehst, sollst du ein Gespräch mit Gott haben. So wird man göttlich. Dass du die Anweisung vom Vater bekommst. Die Dienstanweisungen. Und dann wird es auch das, was Gott zu dir sagt, mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Das will gelernt sein, göttlich zu werden, göttlich zu leben. Es muss sich mit der Bibel decken. Logos und Rhema müssen übereinstimmen. Nicht, dass du irgendwelchen Fantasie, irgendwelchen Phantomen folgst oder Bildern folgst. Nein, du solltest die Impulse von Gott haben. Das hat er mir gesagt. Und er sagt dir manchmal morgens ganz was anderes, als was er abends sagen würde. Und sagt vielleicht dir ganz was anderes, als was er dem anderen gesagt hat. Deshalb, wir müssen tagtäglich selber Gott hören. Aber wie machen wir das? Ich habe große Probleme gehabt als junger Christ. Und ich möchte dir sagen, wie ich das gelöst habe. Gott ist in mir. Weißt du, dann mache ich die Knöpfe auch und horch. So wie der Arzt abhorcht den Pulsschlag. Ich horch, was sagt der Geist meinem Geist? Was sagt der Geist Gottes, der Heilige Geist, meinem Gewissen, meinem Verstand, meinen Gefühlen? Was sagt er? Täglich muss ich mich entscheiden. Will ich das oder nicht? Soll ich oder soll ich nicht? Und immer dann, wenn ich das annehme und ich weiß die innere Stimme, und deshalb ist es wichtig, dass du weißt, dass die innere Stimme nicht deine Stimme ist, nicht des Teufels Stimme ist, nicht die Stimme anderer Leute ist, sondern dass es Gottes Stimme ist. Das musst du gut kennen. Meine Schafe kennen meine Stimme und sie folgen mir und sie folgen einem Fremden nicht, sagt die Bibel. Du musst die Stimme Jesu kennen. Und Jesu Stimme ist ganz anders. Sie ist sanftmütig, sie ist demütig, sie ist nicht dominant, sie manipuliert nicht. Verstehst du? Der Teufel dominiert oder manipuliert. Eins von beiden macht er. Immer. Mach das ganz schnell, beeil dich. Hast keine Zeit. Nein, du bist Kind Gottes, Gott ist in dir. Du hast die ganze Ewigkeit vor dir noch. Und was du in diesem Leben nicht schaffst, das schaffst du eines Tages, wenn du bei Gott bist im Himmel. Das ist das ewige Leben. So immer. Jesus war immer mit dem Vater einverstanden und er wartete, er hat sich nicht von Leuten manipulieren lassen. Du, der Lazarus stirbt, komm ganz schnell, Herr Jesus, bitte bring gleich den medizinischen Koffer mit. Nein, der Jesus hat gesagt, oh, lass doch den schlafen, den guten Mann. Ich komme und ich werde ihn aufwecken. Und da war alles zu spät, aber Jesus hat sich nach dem Vater, nach der inneren Uhr Gottes in seinem Leben gerichtet. Der hat sich nicht nach den Uhren der anderen Leute gerichtet, nach der Kirchenuhr oder was weiß ich nach welchen Uhren. Nein, nach der inneren Uhr Gottes hat er sich gerichtet. In seinem Herzen war eine Uhr drin und jeder von uns hat die Uhr Gottes. Und wie oft überfahren wir die Signale. Entweder kommen wir zu früh oder zu spät, aber nie zur richtigen Zeit, weil wir nicht aufpassen. Was sagt er jetzt? Wir denken, immer wenn es günstig ist, soll ich jetzt gehen. Manchmal muss es ungünstig werden, damit wir was erreichen. So, höre auf die Stimme Gottes. Ist Gott mit mir einverstanden? Und du weißt es ganz genau. Du musst nur krumme Dinge drehen und du weißt ganz genau, Gott ist mit mir nicht einverstanden. Und selbst wenn du dumme Dinge tust, dann spürst du, hast du plötzlich ein Gefühl, ja, Mensch, Gott ist mit mir einverstanden, ich habe Frieden. Ich habe Frieden, sogar in dieser ungeschickten, missligen, dummen, versauten Sache. Ich habe Frieden. Richte dich nach dem, was Gott dir geboten hat. Und Gott hat uns Gebote gegeben. Und diese Gebote sind nicht schwer. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen deinen Gemütskräften und alles, was in dir ist. Gott lieben, das ist ein Gebot. Und das zweite Gebot ist genauso schlimm. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das sind die Gebote, das sind alle 100 oder 1000 Gebote oder was weiß ich, wie viele Gebote die Menschen aufgesetzt haben. Alle Verordnungen. Liebe Gott von ganzem Herzen. Augustinus sagt, dann kannst du machen, was du willst. Leben, wie du willst. Fang an, Gott zu lieben. Was Gott geboten hat. Du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, aus ganzen Gemütskräften. So. Das Fundament des Glaubens ist, dass du hörst, was er sagt. In 2. Mose 7, Vers 6, Mose und Aaron taten, was ihnen der Herr geboten hatte. Tust du auch das, was Gott dir geboten hat? Moses und Aaron, beide müssen das tun, was Gott geboten hat. Gott will uns nur benutzen und Gott will uns gebrauchen in seinem Werk, dass wir uns verwirklichen, was er uns sagt. Dann sagt er, geh, vielleicht sagt er dir mal was ganz Verrücktes, was du sagst, ja, das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Ist auch gar kein Problem. Er hat es geboten. Er hat es gesagt, was du mit deiner Nachbarschaft machen sollst, mit deiner Umgebung machen sollst, mit deinen Freunden, deinen Feinden machen sollst. Gott wirkt nur da, wo er ist, wo er sich verwirklichen kann, wo man auf ihn hört. Moses und Aaron taten, was der Herr geboten hatte. Er will sich in deinem Leben manifestieren, sich offenbaren. Er vergewaltigt dich nicht. Er sagt es, tu es oder tu es nicht. Es liegt an dir. Du hast es in der Hand. Du wirst Gott ähnlich, sobald du mit Gott übereinstimmst. Ja, Herr. Sobald du mit ihm eins geworden bist, wirst du Gott ähnlich. Plötzlich handelst du, wie Christus gehandelt hat. Sobald du mit ihm zusammenpasst, einverstanden bist, wirst du Gott ähnlich. Und dieses Gott ähnlich werden ist, mit Gott einverstanden zu sein. Geh mit einem lange genug um und du wirst anfangen, genauso zu sabbeln wie der. Und genauso zu reden wie er. So, denk an Chamäleons. Verstehst du, die sind da in einer Gegend und die nehmen die Farbe, die Färbung der Umgebung an. Wenn du viel mit Gott zusammen bist, du nimmst die Färbung Gottes an, unwillkürlich, dann hast du Ehrfurcht vor Gott, das wird dich nicht tun. Mein Gott würde beleidigt sein. Mein Gott in mir würde gekränkt sein, wenn ich mich blöd benehme. Er würde gelästert. So, durch Jesus geschieht die Wiederherstellung unserer Beziehung mit ihm, mit Gott, dass wir eine richtige Beziehung zu Gott bekommen. Nicht durch das, was auf Golgatha allein geschehen ist, das war die Voraussetzung, aber die Wiederherstellung passiert, indem ich jetzt Jesus aufnehme in mir. Und jetzt fange ich an, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Das ist die Wiederherstellung. Du wirst Gott ähnlich, indem du anfängst, ganz bewusst in der Gegenwart Gottes zu leben, dort zu sein, wo Jesus ist. Und du wirst dich nicht mehr aufhalten an Plätzen, wo Jesus nicht ist und unmöglich sein kann und auch gar nicht sein will. Der wird sich nicht dort aufhalten, wo Spötter und Lästerer sind und Lästermäuler sind. Jesus wird da verschwinden so schnell wie möglich. Deshalb ist es so wichtig, um Gott ähnlich zu werden, zu gucken, kann Jesus sich hier aufhalten? Sieht er mein Leben? Beobachtet er mich? So. Jesus spricht sehr viel von der Existenz Gottes. Ich muss dort sein, in meines Vaters Haus. Und Leute, haltet mich nicht auf. Ich muss den Willen des Vaters tun. Er ist immer dabei bemüht, den Willen des Vaters zu tun. Aber Gott war in ihm und mit ihm. Und wenn Gott mit dir sein soll, dann musst du sein Herz haben, seinen Geist haben, seine Wesenszüge in dir haben. So. Die Welt wird dich nicht verstehen, das irdische System wird dich nicht verstehen, wenn du Gott in dir hast. Ja, ich kann das nicht tun, was du willst. Ich muss Gott fragen. Da fängt schon an. Göttlich zu werden, geistlich zu werden. Der Glaubende, der hat einen offenen Himmel und muss mit dem Herrn telefonieren, mal schnell. Ein Anruf. Herr, was willst du, was soll ich tun? Und der Glaubende, der also mit Gott, den Gott in sich hat, der sieht mit dem inneren Auge die Dinge ganz, ganz anders, als die Menschen sehen. Innere Auge. Das haben die meisten verloren. Deshalb sind sie blind. Die haben zwei Augen. Da kannst du noch scharf sehen. Aber das Sehen nützt nichts. Du brauchst das innere Auge, um die Dinge zu sehen, um durchzublicken. Und das ist das geöffnete Auge. Das innere Auge. Da siehst du. Das ist ein Schelm, was da vorne sitzt. Verstehst du? Oder das ist ein demütiger Mensch, ein sanftmütiger Mensch. Da beurteilst du die Menschen ganz anders. Da wirst du niemanden verdammen und niemanden richten und niemand Negatives über jemanden sagen. Du siehst mit dem dritten Auge, mit dem Auge Gottes. Glaubende, die haben einen offenen Himmel, die wissen also, Gott ist bei uns, der überschaut alles. Und das gibt dir eine ganz andere Ausgangsbasis. Da hast du plötzlich eine ganz andere Meinung. Gott in dir. Da betrachtest du die Dinge des Lebens aus einem ganz anderen Blickwinkel. Du hast eine ganz andere Auffassung, weil Gott in dir ist. Du nimmst die Dinge nicht mehr so dramatisch. Du weißt also, mit Gottes Hilfe komme ich da raus irgendwie. Auch wenn er mich verwandeln muss im Geist. Jesus ging durch die verschlossenen Türen durch. Weißt du, das ist nicht nur, dass er äußerlich als Auferstandenes getan hat. Nein, er hat uns gezeigt, wir sollen lernen, durch verschlossene Türen zu gehen. Uns nicht aufhalten lassen. Denn irgendwie sind die anderen auch reingekommen. So, deshalb, wir gehen auch durch verschlossene Türen durch. Dann klopfen wir so lang, bis jemand die Tür aufmacht und rufen so lang, bis jemand uns hört. der offene Himmel. Nur Glaubende erleben diese Transformation von Kaulquappe zum Frosch. Plötzlich, weißt du, und das ist beim Frosch, im Wasser braucht die Kaulquappe ganz andere Augen als der Frosch nachher draußen. Seine Augen müssen klar sein, der muss die Dinge sehen, der muss sehen, wo die Fliege da rumfliegt, ihm vor der Nase. Ja, du brauchst andere Augen, eine ganz andere Sicht. Es ist das gleiche Geschöpf, es lebt das gleiche Leben, gleiche Art, bloß in einer anderen Dimension. Und so ist es auch mit den Kindern Gottes. Die sind nicht mehr Kaulquappen, die da irgendwie so durcheinander wirbeln, sondern sie gehen ihren Weg. Durch die Gnade Gottes wachsen sie über sich selbst hinaus. Wenn über uns irgendwie schwere Lasten kommen, Bedrückung kommen, Schwierigkeiten uns in den Weg sich stellen, weißt du, dann hat der Glaube plötzlich eine ganz andere Möglichkeit und mir tun alle Nichtpfingstler leid, herzlich leid, ich bedauere sie. Weißt du, wenn bei mir Schwierigkeiten kommen, weißt du, da fehlen mir die Worte. Ich weiß nicht, wie ich beten sollte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen sollte in der Situation. Aber da fange ich an, im Geist zu beten. Mein Herz fängt an zu beten. Nicht mein Mund und nicht mein Kopf. Und nicht mein Wille und mein Verstand. Nein, ich schalte ab, ich bin außer mir. Und Gott ist in mir. Und ich fange an, in Sprachen zu beten. Weißt du, das ist das Schönste dabei. Da betest du eine Weile in Sprachen und plötzlich löst sich ein Stück nach dem anderen, fällt ab. Deine Schwachheit fällt ab. Der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit, unserem Seufzen. Herr, und dann betest in Zungen. Und dann drehst eine Runde, zweite Runde, dritte Runde. Und es wird bei jeder Runde leichter. Du spürst dich ein. Und plötzlich bekommst du Weissagungen, Worte, die dich aufbauen. Die meisten Leute kriegen keine Inspiration, weil sie nicht in Sprachen beten. Zuerst kommt immer Sprachengebet und dann kommt die Inspiration, die Weissagung, die Auslegung. Und plötzlich kriegst du einen Impuls von Gott, ein Rhema-Wort. Du denkst, Mensch, an das habe ich gar nicht gedacht. Eine Inspiration. Du bekommst himmlische Antworten. Plötzlich hast du was Greifbares in der Hand. Du spürst, das ist es, Halleluja. Und dann fängst du an, Deutsch weiter zu beten. Oder Chinesisch. Wenn du in Sprachen betest, redest du Geheimnisse im Geist. Empfängst Geheimnisse, was keiner weiß. Verschlüsselte Botschaften. Das können die Amerikaner nicht entschlüsseln. Da können sie lauschen, kriegen lange Ohren. Aber du bekommst diese verschlüsselte Botschaften Gottes und sagst, oh, Halleluja. Ich werde nie vergessen, als ich in Russland gepredigt habe, und da war eine Schwester, die hat mehrere Kinder gehabt und war für mehrere Jahre im Gefängnis, und die Ursache war, da kam das KGB, die Polizei, und unsere liebe Schwester, die fing an, in Sprachen zu beten, die wurde gleich mitgenommen. Und die Anklage war, sie hat Kontakt mit einem ausländischen Geheimdienst. Kinder Gottes, wenn wir mit Gott beten, mit Gott reden, Gott in uns, wir haben Kontakt mit dem himmlischen Geheimdienst. Halleluja. Und das ist was ganz Großartiges, das ich jedem empfehlen möchte. Wer das noch nicht hat, der soll das anfangen. Und du kommst über Stöhnen hinaus und Seufzen hinaus und plötzlich hast du große Gewissheit. Du bekommst Lösungen, Argumente und ja, Ideen. Plötzlich zeigt Gott, was du noch machen könntest in dieser Minute. Du bekommst ganz genau das, was passieren sollte. Oder dein Fall ist gelöst. Das ist, wie man Gott in sich erlebt. Aber du musst mit dir selber reden können. Ich werde nie vergessen, als junger Bursche, ich habe mal bei uns mussten die Leute zu Fuß vom Bahnhof nach Hause gehen. Und da war ein Mann, der hat unterwegs so Selbstgespräche geführt. Hast du schon mal gesehen? Weißt du, da Leute gehen und da schimpft und bewegt sich und macht Selbstgespräche. Und es war schön interessant, wenn der immer nach Hause kam. Ich wusste schon die Uhrzeit. Dann habe ich zugelauscht, was der unterwegs alles so erzählt. Was er Selbstgespräch führt. Eigentlich, das Gebet ist nichts anderes wie ein Selbstgespräch. Du sprichst mit dir selbst, der in dir ist, dein Gott. Du sprichst mit diesem Gott. Selbstgespräch. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Verstehst? Selbstgespräch. Die meisten Leute haben verlernt, Selbstgespräche zu führen. Und da denken sie, das ist Dummheit. Verrückt ist man, wenn man Selbstgespräche führt. Nein. Du musst Gott in dir entdecken. Und dann redest du zu dir, zu diesem Gott in dir. Wir haben heute so viele Lieder gesungen. Ich habe gedacht, ich muss jetzt gleich abbrechen und muss gleich die Predigt anfangen. Du, Herr, bist meine Stärke. Du bist mein Leben. Du bist meine Kraft. Wo ist er denn? Der ist in dir, in mir, in uns, in jedem von uns. Du bist mein Hirte, du bist mein Leben, du bist meine Freude, du bist meine Stärke. Das ist in dir alles. Nicht irgendwo. Entdecke Gott in dir. Entdecke Gott in dir. Wer in Sprachen betet, der verbringt seine Zeit im Himmel eigentlich. Ja, der erlebt seinen Sabbat. Dein Verstand kann was anderes denken. Du bist bei Gott, bist in einem anderen Zustand. Bist außer dir, du hast eine Unterredung mit Gott, wer in Sprachen redet. Das ist wie im Trance, wie im Traumland. Ich spreche mit Gott in anderen Sprachen. Du verstehst kein Wort, aber Gott versteht dich. Und das ist das Wichtigste. Du musst nichts verstehen. Und eigentlich, je mehr du verstehst, desto komplizierter bist du. Und komplizierter ist dein Leben. Je weniger du verstehst, du bist außer sich. Aber dann hast du was verstanden. Es ist wichtig, dass Gott dich begreift. Und erst dann wirst du Gott ähnlich. Und dann kommst du raus, bist verklärt. Ja, wo warst denn du? Ich war im Himmel. Ich war im besonderen Ort. Wo warst du? Weißt du, da gehst du plötzlich auf. Gott in dir geht auf, wenn du eigentlich dich an Gott bindest, dich mit Gott vereinst, dich mit Gott verschmilzt. Da ist das Äußere plötzlich nebensächlich. Weißt du, wenn du in Sprachen betest, dann ist es egal, was die Leute denken. Die können sowieso nicht verstehen. Rede in Zungen, preise Gott. Und der innere Mensch betet. Der innere Mund ist aktiv, während der äußere Mund still ist, und da versündigst du es nicht. Die meisten Leute versündigen sich mit ihrem Maul. Entschuldigung. Die versündigen sich mit ihrem Maul. Mit dem Lästern, Spotten, Richten, Kritisieren. Aber wenn du in Sprachen sprichst, kannst du dich gar nicht versündigen. Paulus schreibt dann den Korinther, der in Zungen betet, verflucht Jesus nicht. Rebelliert nicht gegen Gott. So, unser inneres Wesen, unsere Liebe zu Gott wird da entfaltet. Wir bekommen Gemeinschaft mit dem Übernatürlichen, weil wir ja übernatürlich sind. Natürlich, das muss der Heilige Geist dir geben, diese Zungensprache. Das kannst du nicht selber entwickeln. Du kannst nicht so über Nacht Französisch lernen, Chinesisch, Arabisch oder welche Sprache auch immer. Und Zungensprache ist eigentlich eine Gebetssprache. Eine Gebetssprache. Ist ein Gespräch mit Gott, das schenkt dir der Heilige Geist. Wer mit Gott eng zusammenlebt, der sagt und redet, was Gott sagt, der spricht die Sprache Gottes. Weißt du, das ist eine ganz andere Sprache, nicht mehr gewöhnlich, sondern du redest Geheimnisse, positiv. Du sprichst die Wahrheiten aus und plötzlich kann es sein, dass der Heilige Geist, während du in Sprachen betest, zu dir was sagt. Schmeiß das raus. Trenn dich davon. Brich diesen Kontakt ab. Plötzlich sagt der Heilige Geist, hab damit nichts zu schaffen. Warnt er dich, verstehst du? Und das kann passieren. Und das passiert bei mir auch, wenn ich in Sprachen bete, dass ich nicht nur Impulse bekomme, sondern auch Kurskorrekturen für mein persönliches Leben. Pass auf. So, es wird dir gezeigt, wie Gott ist und was mit Gott passiert. Und plötzlich wirst du dann ein Sprachrohr Gottes. Weißt du, Gott benutzt dich, deinen Mund, deine Stimme, weil der da drin ist. Der spricht aus dir raus, wenn das Herz voll ist. Wenn dein Herz voll vom Teufel ist, dann wird der Teufel aus dir reden. Wenn dein Herz voll von der Liebe Gottes ist, von Güte Gottes, von der Gnade Gottes ist, vom Heiligen Geistes, du wirst heilige Worte reden. Gott in dir. Du bist der Dolmetscher, der Botschafter Gottes. Du bist es. Und ich muss sprechen, da wird nicht der Heilige Geist kommen. Nein, ich muss meinen Mund aufmachen und reden. Und zwar, das, damit die Leute verstehen, was er zu sagen hat. Gott wird uns nicht vergewaltigen. Er wird meinen Willen nehmen, mein Temperament nehmen, meinen Charakter nehmen, meine Art und Weise und gebrauchen. Und deshalb auch die Worte Gottes in der Bibel, das sind Worte Gottes in Knechtsgestalt. Der arme Amos, der hat gerade 700 Worte zusammengebracht in seinem Sprachschatz. Armer Mensch, war nur ein Hirte. Mehr, Mu. Verstehst? 700 Worte. Und dann lese ich Jesaja. Jesaja kommt auf etwa 17.000 Worte in seinem Sprachschatz. Weißt du, und Gott benutzt genau den Amos genauso gut wie den Jesaja. Und die großen Dinge sind beim Amos mehr enthalten wie bei diesem vielfältigen Jesaja, der so viele Worte, so wie Shakespeare und Goethe, so viele Worte macht. Genau das Gleiche. Gott will durch dich sprechen, ohne Dialekt. Wir hören in unserer Muttersprache die Worte Gottes, ohne Färbung, ohne Akzent. Petrus hat nur seinen Herrn nur deswegen verleugnet, weil er Galiläisch gesprochen hat. Deine Sprache verrät dich. Aber nachher, als er predigte, hat er nicht mehr Galiläisch gesprochen. Er ist jetzt getrieben vom Heiligen Geist. Wir hören die großen Taten in unserer Muttersprache. Was macht uns Gott ähnlich, Gott gleichartig? Wisse, zuerst einmal, Gott ist ein unsichtbares Wesen. Und werde du auch unsichtbar. Wenn du Gott in dir haben willst, werde unsichtbar. Ja, wie macht man das? Verwandle dich, löse dich auf, werde unsichtbar. Gottes unsichtbares Wesen, das musst du durchmachen, erleben, unsichtbar werden. Zieh dich zurück, geh in deine Kammer, mach das Tor zu, die Tür zu, verriegle, mach die Fenster dicht und lass die Jalousie runter. Jesus wurde vom Geist in der Wüste geführt. Kein Mensch sieht ihn da. Verstehst du? Aber war voll Heiligen Geistes. War so erfüllt. Der Geist brachte ihn in die Wüste. Und dort ist nicht viel los. Da kann er nur mit sich selbst beschäftigen in der Wüste. Weißt du, da sitzt er, naja, keine Fliege, keine Mücke, kein Blümchen, ach, Kaktus ist da, Dornen und Disteln wachsen auf meinem Weg, aber was soll ich? Ich lass mich hier nieder. Weißt du, dort in der Wüste beschäftigt sich Jesus mit sich selbst und das ist Gott in dir. Fang an, mit dir selbst zu beschäftigen, mit dir selbst zu reden, dir selber Anweisungen zu geben. Mach du das, das machst du jetzt. Das, verstehst? Sich selbst Befehle erteilen, die Gebote Gottes umsetzen. Elia, was musste er der machen, als der da die Berufung bekam, du sollst Reformator in Israel werden? Geh und verbirg dich am Bach. Genau das ist, was Gott will. Versteck dich. Du musst unsichtbar werden. Bevor Gott dich gebraucht, musst du unsichtbar werden. Von den Leuten vergessen werden. Ich habe diese Tage darüber gesprochen, will nicht mehr alles wiederholen. Und dann nach einer Weile, geh und versteck dich bei der Witwe in Sarepta. Dort wird man dich gar nicht suchen und gar nicht vermuten. Zieh dich zurück. Das heißt nicht, dass du dich verstecken musst und nirgendwo mehr hingehen musst. Nein, du musst dich menschlich, äußerlich, innerlich zurückziehen. Auf dich selbst besinnen. Elia musste unsichtbar werden, bevor Gott ihn gebrauchen konnte. Unsichtbar wirst du erst, wenn du nicht mehr vom Fleisch und Blut gesehen wirst. Ach, der kommt. Gott sei Dank, dass er wieder da ist. Weißt du, du musst vergessen werden. Unwichtig dich nehmen. Das ist unsichtbar werden. Wer im Geist wandelt, der löst sich auf. Du hast richtig gehört. Und das ist unsichtbar werden. Guck mal, in einer so gottlosen Zeit vor der Sintflut, da heißt es, Henoch wandelte mit Gott. Henoch wandelte mit Gott. Das war einer der großen Glaubenshelden. Er wandelte mit Gott. Und er wandelte so mit Gott, dass er am Schluss gar nicht mehr gesehen wurde, gar nicht mehr gefunden wurde. Man hat ihn gesucht und nicht mehr gefunden. Wo ist der, unser Henoch? Bruder Henoch, wo steckst du? Weißt du, er hat sich nicht mehr so wichtig genommen. Mich haben sie nicht gefragt, bei mir haben sie nicht angerufen, mir haben sie es nicht gesagt. Wer im Geist lebt, der wird nur von Gott gesehen und dann wandelt er weiter im Himmel mit Gott. Das war Henoch. In einer gottlosen, sündigen Zeit, da war unsere Zeit, da ist unsere Zeit vielleicht noch Gold. Dann die Dämonen kamen auf die Erde herab und haben sich mit den Menschen vermählt. So, in dieser Zeit wandelte Henoch mit Gott. Was? Dem war die Anerkennung egal. Gesehen werden, nicht gesehen werden, gehört oder nicht gehört werden. Weißt du, der hat sich nicht mehr an den Äußerlichkeiten aufgehalten. Das war gar nicht mehr wichtig. Was die Masse sagt, was das Fernsehen sagt. Weißt du, unsichtbar. Moses, bevor er berufen wurde, wurde unsichtbar. 40 Jahre. Taucht unter. Dort in der Wüste hütet die Schafe seines Schwiegervaters Jethro. Warum? Er verließ Ägypten. Er sagt, ich will diese Schätze Ägyptens nicht mehr haben. Ich suche mehr, mehr, mehr. Und dieses Mehr hat er gefunden in sich selber. Und du findest dich und du findest Gott und du findest den Himmel in dir selber. Entweder hast es oder hast es nicht. Da brauchen wir gar nicht diskutieren. Weißt du, Moses hatte alles perfekt, alles vollkommen um sich herum. Eine schöne, tolle Welt. Da würden manche von uns alles hergeben, damit sie auch wenigstens eine Stunde so leben könnten, wie Moses gelebt hat. Aber er hat verzichtet. Weißt du, der hat das Äußere gar nicht mehr ausgemacht. Und wenn du Heilige anguckst, die gehen manchmal in Lumpen. Die wollen keine großen, schönen Kleider, Klamotten haben und so weiter, präsentieren. Was ist das? Weißt du, Kleider machen Leute, aber die Menschen, die Gott in sich haben, denen sind Kleider unwichtig. Ist das Äußere unwichtig? Ist die Bewertung von Leuten unwichtig? Unsichtbar. Alles, was du brauchst, ist schon im Himmel für dich sowieso bereitet. Solche Kleider gibt es hier gar nicht auf dieser Welt. Dein wahres Ich ist im Himmel. Und ist schon immer gewesen und bleibt es. Und deshalb, dieses wahre Ich musst du entdecken. In mir. In dir. In dir selber. Der Wille Gottes steht seit Ewigkeiten fest. Du musst es nur entdecken und aktivieren, freisetzen, den Willen Gottes. Gott ist für dich. Er steht für dich und sagt, ich habe dich lieb. Aber gebrauche das, was du hast. Gebrauche das, was du hast. Nicht, was du nicht hast. Das, was in dir drin steckt. Deine Wünsche, deine Träume, gebrauche sie. Setz sie um. Gott will, dass du ein gutes Leben lebst. Und er streckt dir die Hand aus und sagt, mach mit mir. Ich will mit dir sein. Ich will dich begleiten, wo du hingehst. Und deshalb, weißt du, wir müssen es verstehen, was die Bibel lehrt, nicht was die Kirche, was die Religion lehrt und was manche Leute verzapfen, die gar keine Ahnung haben vom Leben. Vom wahren, wirklichen, göttlichen Leben. Da erzählen sie alles Mögliche. Der Herr geht mit dir. Nein, der Herr geht in mir, mit, wo ich bin. Ob ich, wenn ich in Amerika bin, ist der Herr mit mir in Amerika. Wenn ich in Sibirien bin, ist der Herr mit mir in Sibirien. Wenn ich in Berlin bin, ist der Herr bei mir in Berlin. Verstehst? Der Herr geht mit mir. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Du hast es in dir. Gott wirkt nur in dir. Er ist nur herrlich in dir. Du bist das gelobte Land. Die Bibel sagt, dein Leib, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Verstehst? Gott wohnt in dir. Und jetzt, egal wo du hingehst, Gott geht mit dir. Entweder hast du Gott oder hast Gott nicht. So, und das hat Auswirkungen, wenn Gott in dir ist. Wenn Gott in dir ist, hat Auswirkungen in deinem persönlichen Leben. Das hat Auswirkungen auf deinen Alltag. Das hat Auswirkungen auf deine Umgebung. Da wirst du nicht mehr alles mitmachen, nicht mehr überall mitmischen und mitreden wollen, deine Nase nicht überall reinstecken, dich mit allen nicht vergleichen und sagen so und so, nein, ich bin besser wie die oder schlechter. Weißt Gott in dir, das hat Auswirkungen auf deine Gesundheit, auf deine Finanzen, auf deine Beziehung. Plötzlich fängst du an zu rechnen, ich muss den Zehnten geben. Der Zehnte gehört dem Herrn in mir, der muss auch finanziert werden. Der darf auch nicht umsonst mitfahren. Der Herr in mir. Deine Zustimmung. Wie heißt es in der Offenbarung? Ich stehe vor der Tür und klopfe an und so jemand die Tür auftut, zu dem will ich eingehen. Und dann heißt es im Plural, und wir wollen mit ihm Gemeinschaft, das Abendmahl feiern. Wir. Jesus klopft an deiner Tür und wenn du Jesus aufnimmst, Jesus einlässt, plötzlich, da drängelt der Vater und der Sohn und der Heilige Geist kommen plötzlich rein. Wir wollen auch mit dir drin sein. Wenn du dein Leben Jesus öffnest, kommt der ganze Himmel in dir. Und dort ist der Himmel, dort beginnt das neue Leben. Deine Zustimmung, dein Ja zu Jesus ist die Voraussetzung für die Erfüllung der Worte Gottes, dass Gott aktiv in dir wird. Wie viele Aufnahmen. Da bricht was an. Da beginnt was. Gott fängt an zu handeln. Plötzlich bist du ein Gesegneter, weil Jesus der Gesegnete in dir ist. Der Starke, der Mächtige. Er ist in dir. Wir werden göttlich, wenn Gott freie Hand in unserem Leben bekommt. Herr, mach, was du willst. Verstehst? Mach, was du willst. Ja, Herr, ich bin mit dir einverstanden. Du hast das Kommando. Du hast das Sagen. Du sitzt auf dem Thron. Ich bin da, ich bin das ausführende Organ, aber du sagst, du befiehlst und ich folge dir. Wir werden göttlich, wenn Gott mit uns redet, wenn ich Audienz bei ihm bekomme. Und das wertet mich auf. Der Herrgott hat mit mir gesprochen. Weißt du, hat jemand erzählt, der war beim Papst oder die war beim Papst, der Papst hat sie berührt, der hat sich nicht mehr gewaschen. Sonst geht die Farbe ab. Der Papst hat mich berührt. Weißt du, wenn Gott dich berührt hat, das hinterlässt Spuren in deinem Leben. Das hinterlässt Spuren. Audienz bei Gott. Sein Wort gibt dir Autorität, das Leben zu gestalten. Gott hat mit mir gesprochen. Was wollt ihr mir erzählen, ihr Quatschköpfe? Er hat mit mir gesprochen. Er hat mir geboten, ich soll die Erde untertan machen. Und dann kannst du den Angriffen Satans so richtig widerstehen und widersprechen, zunichte machen, den Teufel vertreiben. Du hast bei mir nichts zu sagen. Gott hat bei mir das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Das Reden Gottes aktiviert deinen inneren Menschen. Und du hörst plötzlich seine Stimme. Zuerst ist es eine ganz kleine, winzige, sehr wackelige Stimme. Aber diese Stimme wird stärker und stärker, Tag für Tag. Und meine Schafe, meine Kinder, meine Jünger hören meine Stimme. Und das gibt dir Kraft, gegen den Strom zu schwimmen, ein übernatürliches Leben zu leben und den Willen Gottes durchzusetzen und sagen, ich bleib hier stehen, das ist ein Gebot Gottes und ich führe das durch. Wenn du mit Gott gesprochen hast, mit dem Himmel, das gibt dir Kraft und du kannst plötzlich den Himmel auf diese Erde übertragen. Dein Wille geschehe, hier, jetzt, bei mir, heute, in Berlin, in meinem Kiez, in meinem Wohnstube, nicht bei den anderen Leuten. Weißt du, wenn Gott zu dir redet, Gott in dir wohnt, das ist nicht, dass du über andere Leute herrschst. Nein, da wirst du sogar von anderen Leuten beherrscht. Aber wenn Gott in dir ist, herrschst du über deine Situation. Unsere wahren Siege kommen vom Himmel. So, was macht uns göttlich? Die Rückendeckung des Herrn. Du musst wissen, Gott ist bei mir. Er ist noch nicht ausgewandert. Hat sich noch nicht zurückgezogen. Er spricht noch zu mir wie immer, je und je. Egal, was mit mir, meinem Leben passiert, auch wenn ich Fehler mache, Gott spricht immer noch zu mir. Geschwister, und das ist so wichtig zu wissen, auch wenn ich Fehler mache, Gott ist gut zu mir. Denn er liebt mich nicht nur, weil ich keine Fehler mache. Nein, er liebt mich erst mit meinen Fehlern und fragt, Matutis, hast du mich lieb? Hast du mich lieber wie die anderen? Verstehst du? Er fragt um Liebe, er bettelt um Liebe, nicht du bettelst um Liebe. Nimm mich auf. Jesus hat keinen Raum gehabt, wo er sein Haupt hinlegt. Er will bei dir wohnen, in dir wohnen. Dein Brustkorb ist die Krippe, in die du Jesus hineinlegen kannst. Wer göttlich leben will, der braucht die Gebote Gottes. Und seine Gebote sind voller Kraft. Der Herr hat befohlen und seine Befehle, darüber diskutieren wir nicht. Wir führen es aus. Psalm 33, Vers 9. Denn wenn er spricht, so geschieht es. Und wenn er es gebietet, so steht es. Gottes Wort ist stark. Was er sagt, das passiert. Und deshalb höre auf das Wort Gottes in dir. In dir. Gott kann nichts aufhalten. Niemand kann Gott hindern. Was er angekündigt hat, das passiert. Alle Himmel müssen sich beugen, kapitulieren vor ihm. Das ist von oben, dort oben wurde entschieden. Niemand kann es verhindern. Er hat es gesprochen. Du brauchst dieses Rema-Wort Gottes in dir. Der Wille Gottes macht dich göttlich. Der Wille Gottes bringt dich am Ziel, selbst wenn du es nicht willst. Denk an diesen Bruder Jonah. Dieser Mann gefällt mir. Obwohl er ein schlechter Prophet ist. Wir würden sagen, ein schlechter Prophet ist Gott weggelaufen. Wir laufen alle den Auftrag Gottes weg. Wir werden alle menschlich gesehen, wir sind nicht fähig, Gottes Auftrag auszuführen. Selbst wenn wir 10-mal wollten. Wir gehen lieber nach Tarsis statt nach Nineveh. Und was passiert? Der Jonah kann Gott gar nicht weglaufen, selbst wenn er will. Weißt du, weil Gott in ihm ist. Selbst wenn er unten in der Kajüte schläft, plötzlich, du, was ist dein Geschäft? Warum bist du hier unterwegs? Was ist da los? Plötzlich muss er sich outen. Ich diene dem allmächtigen Gott. Aber ich laufe ihm weg. Auch wenn du wegläufst, dienst du Gott. Sonst hätten wir nicht diese schöne Geschichte Jonah in der Bibel. Weißt du, das wär gar nicht so schön gewesen und Jonah ging nach Nineveh und tat, was der Herr ihm geboten hat. Nein, er tat zuerst mal nicht, was der Herr geboten hat. Aber Gott hat ihn dorthin gebracht, dass er das tat, was Gott ihm geboten hatte. So. Gott wird seinen Plan verwirklichen, weil er in uns ist. Und dann sagt er, Leute, schmeiß mich raus. Ach komm, das hat keinen Wert. Selbst wenn man ihn aus dem Boot rausschmeißt, Gott ist in ihm, mit in ihm. Selbst als er ins Wasser runtergeht, Gott ist mit ihm. Und Gott verschafft einen Fisch, dass der Jona verschlungen wurde und dann in Joppe wieder ausgespuckt wurde. Jesus sagt einmal seinen Jüngern, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Du musst den Frieden Jesu haben in dir. Dann ist es egal, was in der Welt passiert. Egal, wie die Welt untergeht oder nicht untergeht. Du bist sicher in Gottes Hand. Du hast eine Überzeugung und gerade das ist es, diese innere Überzeugung, diese innere Gewissheit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist es. Woher weißt du das? Du spürst es in dir. Du hast diesen göttlichen Virus in dir. Du hast es. Und das ist das Stärkste, was du überhaupt haben kannst. Dieses Wissen, diese Gewissheit. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird sich auf dem Staub erheben. Und selbst wenn ich schon zerfallen bin, das hat der Hiob gewusst. Selbst wenn ich nichts mehr bin, mich aufgelöst habe, er wird als Erstes auferstehen. Und wenn er lebt, lebe ich dann auch wieder weiter. Und Jesus sagt, wo ich bin, soll mein Diener sein. Viele Menschen dienen nur Menschen, hören auf Menschen und so weiter, aber sie dienen nicht Gott. Fang an, deinem Gott in dir zu dienen. Behandle deinen Gott gut in dir, dass er nicht traurig ist, dass er nicht weinen muss. Alles, was du außerhalb tust, für Gott ist nur Götzendienst. Fang an, dem Gott in dir zu dienen. Befriedige Gott in dir. Und dann hast du auch Frieden. Und dann geht es auch dir gut. Der lebendige Gott will innerhalb von Menschen wohnen. Und nur wer diesem Gott dient, innen drin, der wird dann auch äußerlich das tun, was Gott will, das getan wird. Aber solange du nicht innerlich dienst, vergiss es, das ist alles nur Götzendienst, Theater, Heuchelei. Da tust du so scheinheilig. Weißt du, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die machen alles nur äußerlich, aber innen drin sind sie übertünchte Gräber. Der Teufel versteht, dich immer vor fremde Karren zu spannen. Weißt du, dass du anfängst, für Menschen zu dienen, ohne Gottes Auftrag. Zieht nicht am fremden Joch, aber er treibt, dass du noch kräftiger an diesem fremden Joch ziehst. Und wenn du die Offenbarung Gottes nicht in dir hast, wirst du ein Sklave, in Sklavendienst geraten und du kommst nur noch durch die Gnade Gottes irgendwie raus. Vielleicht irgendwann, wenn es überhaupt. Und solange deine Augen gehalten werden, wirst du nicht begreifen, wie man in die Freiheit der Kinder Gottes hineinkommt. Viele sind mit Blindheit geschlagen. Ihnen fehlen die geöffneten Augen. Deshalb komm am Mittwoch, wenn es geht, irgendwie, oder hör die Predigt im Internet oder wo auch immer. Geöffnete Augen, dass du siehst, Gott in mir. Das dritte Auge ist so wichtig. Das Glaubensauge, das Geistesauge. Dass du siehst, Gott wirkt in mir. Gott arbeitet. Sünder, gottlose, geistlose Menschen, sie dienen nur Menschen, aber Gott nicht. Und sie fabrizieren ein Unrecht nach dem anderen. Sie versündigen sich am Menschen, weil sie dienen dich, Gott. Und alles, was ihr tut, heißt es in meiner Bibel, tut zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes, aus Liebe zu Gott. Aber das kannst du nur tun, wenn du Gott in dir hast. Alles andere ist Einbildung, Schizophrenie oder wie man die Dinge auch nennen möchte. Weißt du, wir müssen zurück wieder zu den Ursprüngen. Gott in mir, Christus in mir. Wer Gott dienen will, da muss sich der Wahrheit stellen. Und da gibt es kein Pardon und keine Entschuldigung. Und Gott redet. Aber weißt du, wenn Gott redet, das brauchen die anderen gar nicht erfahren. Das geht die anderen Dreck an. Verstehst du, hörst die Stimme Gottes. Und da muss nicht jemand zu dir kommen. Schwesterle, Brüderle, verstehst du? Nein, der Herr redet zu dir. Und das war manchmal so massiv, dass du dich nicht entziehen kannst. Viele haben Gott nur als einen philosophischen Gedanken. So eine interessante Denkmöglichkeit. Aber das ist billig. Das ist primitiv. Weißt du, werde wirklich ein Kind Gottes bewusst. Gott in mir, Christus in mir, der Heilige Geist in mir. Fang an, Gott so zu sehen, wie er wirklich ist und nicht dieser himmlische Polizist, der immer so eine Strichliste macht, wie oft du über die Ampel bei Rot gefahren bist. Nein, Gott ist kein Polizist. Und kein Aufpasser, kein Gerichtsvollzieher und kein Staatsanwalt, der dich nur anklagt. Er ist überall, gewiss, aber er möchte nicht überall sein, er möchte in dir sein. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, du sollst kein Bildnis machen von Gott. Weißt du, wenn du Gott in dir hast, dann musst du die Augen nach umdrehen, nach innen gucken. Ob du das kannst, probier mal deine Augen umzudrehen, nach innen zu gucken. Das ist ein Kunststück, das können nicht alle und können nicht viele. Einfach das Auge umdrehen, dass du dein Herz siehst, wie es innen drin aussieht. Wie es innen drin aussieht. Gott ist heilig. Viele verstehen das Wort heilig gar nicht mehr, was heilig ist. Im Jesaja 6, Vers 1, da heißt es, wehe mir, ich vergehe. Weißt du, da hat der Gott begriffen, was Gott ist. Als ich habe unreine Lippen, ich bin ein ganz schlechter Redner. Ich schwätze nur und ich erzähle Sachen, das ist alles verlogen. Ich habe unreine Lippen, Herr, reinige mich. Wehe mir, ich vergehe. Gott ist heilig. Das heißt, ist erschreckend anders. Und du wirst erstaunt sein. Und plötzlich wächst du aus dir heraus. Aus diesem Staubkörnchen wird plötzlich ein Edelstein. eine Perle. Und Gott ist wirklich deine Liebe. Und du strahlst die Liebe aus und verkörperst die Liebe. Das, was Gott in dir hineingelegt hat. Sprüche 9, Vers 10. Die Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang der Weisheit. Gott in mir. Ich will ihn nicht beleidigen. Ich will ihn nicht betrüben. Ich will ihn nicht diskriminieren. Ich will ihn nicht zurücksetzen. Was macht mich heilig? Edel, gut und vollkommen rein. Was bessert mich? Was baut mich auf? Und Gott sagt, ihr sollt so sein, wie ich bin. Der Glaube, das Vertrauen an zu ihm und so weiter macht uns heilig. Die Liebe zu ihm. Herr, nur aus Liebe tue ich. Ich tue nicht aus Gefälligkeit für den und jenen, sondern nur aus Liebe. Vielleicht sollten wir mal fragen, was ist unheilig, wenn wir von heilig reden? Was ist unheilig? Was ist verdorben? Ihr sollt nichts Unreines anrühren, was also uns beschmutzen, besudeln würde, was uns runterziehen würde. Wir sollen nur das lieben, was Gott liebt. In der Bibel heißt es, dem nachdenken, was gut lautet, was gerecht ist, was einen aufbaut, was einen ermutigt. So, bekomme eine ganz andere Einstellung zu Gott und dann fang an, eine andere Einstellung zu dir selber in dir annehmen. Petrus redet zu den Gläubigen, zu den Wiedergeborenen und er sagt, lasst uns erneuern, lasst uns verändern und ihr sollt heilig sein, denn er ist heilig. Er redet zu Menschen, die das ewige Leben haben, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Deshalb, lasst uns jetzt anfangen, solange wir noch hier im Fleische wandeln, dass wir einfach die Stunden auskaufen, was wir verpasst haben. Und wir haben sehr viel verpasst, sehr viel versäumt, haben sehr viel nachzuholen. Lass uns wieder anfangen, heilig zu werden. Gott in uns. Denk an diese verpassten Gelegenheiten. Du könntest schon viel weiter sein. Du könntest schon viel mehr haben. Aber du hast so viele Gelegenheiten verpasst, verschlafen. Der Zug ist weg, das Flugzeug ist weg. Der Bus ist weg. Verpasste Gnadenstunden. Das sind ganz schlimme Dinge, wenn du Dinge verpasst hast und jetzt hast du keinen Anschluss mehr. Aber du kannst jetzt einen Punkt machen und kannst sagen, ab heute, dies ist der Tag, ab heute. Auch wenn ich die Gnade verpasst habe, das ist schrecklich. Ich habe die Gelegenheit nicht genützt. Stell dir mal vor, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Da kannst du im Alter zwar noch büffeln und lernen und studieren, aber schwer zu behalten. Ab 25 kannst du dich nicht mehr so gut konzentrieren über wesentliche Dinge. Fang jetzt an. Egal was jetzt ist, da wo du stehst, Gott sagt, ab hier, von dieser Stelle, von diesem Punkt will ich mit dir sein. Viele Christen lassen Gott warten und verpassen dann die Gelegenheiten, aber Gott sagt, ich will dich jetzt, ich will einziehen. So jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem wollen wir eingehen und wollen mal Gemeinschaft miteinander haben. Deine Bildung, deine Entwicklung passiert durch dich selbst. Auch jetzt, wenn du noch so viel verpasst hast, jetzt kannst du noch etwas machen. Du hast noch eine Chance. Du sollst durch die Kraft der Gnade Gottes noch irgendwie etwas erleben. Und Gott kann die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben, wieder erstatten. Das ist möglich. Plötzlich wirst du mit 80 jung, wie ein Hirsch, und springst und hüpfst. Gott in dir. Gott hat noch so viel vor in dir. Er sagt, du sollst mein Image, mein Bild sein. Du sollst mich verkörpern. Du sollst ein Repräsentant Gottes sein, wo du auch jetzt hingehst. Ach, du hast so viel verpasst, aber ich kann auch dich als den alten Knacker oder Knackerin auch gebrauchen. Komm her zu mir. Ich will dich erquicken, sagt der Herr. Du sollst alles Negative abschütteln. Du musst es tun. Der Geist Gottes kommt in dir, der Geist Gottes steigt in dir, aber du musst die Dinge abschütteln, loslassen. Du bist der, sich heiligt, sich reinigt, sich wäscht. Du bist es. Dich waschen niemand. Weißt du, glaub nicht, dass der Pastor dein Pflegepersonal ist. Nein, du wäschst dich selber. Du kriegst einen Lappen in der Hand und so putzt dich jetzt. Und du sollst dich, das neue Leben jetzt verkörpern. Und aus dir sollst sprießen. Und du sollst das Negative verdrängen. Du bist es. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich nehme das nicht an. Ich glaube das nicht. Du sagst es. Und du bestimmst es, was in deinem Leben passiert und nicht, wer zu deiner Tür ein- und ausgeht. Welche Post du liest und welche Post du nicht liest. Du musst dich nicht mit negativen Dingen ernähren. Du bist kein Staubsauger, der alles schluckt. Du bist ein Christ, der genau sortiert. Du willst nur lebendige Speise. Du gehörst zum Reich Gottes. Deshalb schau nicht rückwärts, schau auf den Heiligen Geist und lass den Heiligen Geist in dir wirken, lass Gott in dir wirken. Geh nicht rückwärts, dein Weg ist vorwärts. Wenn Gott wollte, dass du rückwärts gehst, hätte er dir einen Rückwärtsgang eingebaut. Aber das hat er nicht gemacht, leider. So, du bist das Bindeglied zwischen Himmel und Erde. Du bist dieser wandelnde Gott hier auf Erden. Du bist es. Du bist göttlicher Natur. Und die Bibel sagt, wir sollen teilhaftig werden der göttlichen Natur. Du sollst Anteil bekommen an göttlicher Natur. Gott muss unser innerer Partner werden, dass du bist mein Leben, du bist meine Stärke, du bist meine Kraft, du bist meine Freude, du mein Gott. Heiligkeit, dieses Göttliche beginnt durch die Bewusstmachen der Gegenwart Gottes in mir. Gott ist gegenwärtig, er ist bei mir, wohnt in mir und er kann sich nur so viel entfalten, wie viel Raum ich ihm gebe. Wenn ich nur am Sonntag Gott Raum gebe, dann wird Gott nur ein Sonntagsgott. Aber Gott möchte Montag, Dienstag, Mittwoch, die ganze Woche bei uns sein, in uns sein, am Arbeitsplatz, in der Schule. Dein Leib ist ein Tempel des lebendigen Gottes. Gott will in dir wohnen. Denk drüber nach. Und dieser Tempel wird wiederhergestellt durch Jesus Christus, wenn er in unser Leben Raum gewinnt. Ich stehe vor der Tür. Johannes 14, Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, wenn er kommt, ist auch ein Teil der Gottheit, welcher mein Vater wird senden in meinem Namen. Der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ihr müsst nicht alles aufschreiben und schnell mit dem Mikrofon aufnehmen. Alles schön und gut. Der Heilige Geist wird kommen und der wird dich erinnern an alles. Fang an, voll des Geistes zu werden. Versuch nicht, den Geist Gottes zu verteufeln. Das ist von unten. Weißt du, die Stimme, das ist meine Stimme. Das ist meine Einbildung. Das ist... Und plötzlich spricht Gott Deutsch mit mir. Kannst du es vorstellen? Spricht meine Sprache, mein Kauderwelsch. Ja, und ich verstehe das so. Verstehst du, jeder hört Gott in seiner Muttersprache. Nimm Jesus und den Heiligen Geist auf und werde gehorsam dem Du in dir. Du bist mein Leben. Puh, jetzt muss ich das ausleben. Und fange an, Gott in dir auszuleben, orientiere dich an ihm, fang an ihm zu dienen, was er dir sagt, was das Du dir sagt. Fang an dem Du zu gehorchen, du wirst alle Flüche in deinem Leben brechen, fang an die Erde dir untertan zu machen. Fang an das zu tun, was du einmal im Himmel tun wirst. Überleg einmal, viele warten auf die Entrückung, oh, wenn der Heiland nur kommen würde und wenn ich entrückt werde, pass auf, so schön und so nett ist die Entrückung gar nicht. Ich wünsche niemand, dass er das erlebt. Plötzlich lässt du alles zurück, wirst rausgerissen. Henoch wandelte mit Gott und wurde nicht mehr gefunden. Das ist Entrückung. Du lebst mit Gott, betest hinter dem Busch dort, irgendwo in diesem Felsspalt und Gott begegnet dir und plötzlich bist du so weg. Und Gott in dir, das ist der Schlüssel, was du brauchst. Dieser Gott in dir soll der Ansprechpartner für dich sein. Du bist meine Stärke. Du bist mein Reichtum. Du bist meine Kraft. Gerade wenn du schwach bist, sag du, oh Herr, in mir, nicht irgendwo im Universum. Weißt du, die Esoteriker beten da irgendeinen Gott im Universum an. Nein, Gott ist nicht irgendwo im Universum. Gott ist in dir, in jedem Einzelnen von uns. Jesus schläft im Boot. Weck ihn. Heiland, siehst nicht, wir verderben. Weck den Vater in dir, den Erlöser in dir. Den Tröster in dir, das Leben in dir. Weck ihn. Auch wenn die ganze Welt im Argen liegt und alles schrecklich ist. Weck. Oh Herr, siehst es nicht. Mein Herr, siehst es nicht, was die mir alles so an den Kopf werfen. Gott will bei dir einziehen. Weißt du, am Anfang der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20, steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun wird. Zu dem werde ich eingehen. Das steht am Anfang. Und am Schluss der Offenbarung, und das ist Offenbarung, und alles, was dazwischen passiert, das ist Chaos, durcheinander, dämonisch, teuflisch, antichristlich, falsch, verdreht, sektierermäßig. Offenbarung 21, Vers 3. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Verstehst? Gott zieht ein, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Manche warten nur auf die Entrückung. Nein, das ist jetzt schon, wenn du richtig lebst. Du erlebst eine Entrückung heute und hier. Da heißt es hier, und sie werden mein Volk sein und ich selbst werde ihr Gott sein und sie werden also mir dienen. Und ich werde abwischen, sagt der Herr, alle Tränen von ihren Augen. Weißt du, wenn du in der Gegenwart Gottes geratest mal, und du musst in diesem Sog Gottes, in diesem Strudel Gottes geraten, wenn du einmal im Strudel Gottes geratest, da wirst plötzlich, deine Tränen werden abgewischt, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz, noch sonst irgendetwas, und das Erste ist vergangen. Und genau das ist, du bist eine neue Schöpfung. Das Erste ist vergangen. Und der, der an Jesus Christus glaubt, Jesus sagt, und selbst wenn er gleich stürbe, er würde nicht sterben. Er wird leben und volles Genüge haben. Das ist, was hier gepredigt wurde, was der Johannes erlebte auf der Insel Patmos. Als Letztes, als die Krönung der Apokalypse. Das macht den Unterschied in unserem Leben. Du bist aus der Sklaverei, dem Diensthause befreit. Du bist jetzt für Gott da und nicht für Ziegel produzieren. Dass du nur immer so am Fließband arbeitest. Ich habe nichts gegen Fließbandarbeit. Gott segne alle Menschen, die Fließbandarbeit tun. Irgendetwas muss man tun. Aber weißt du, du bist nicht für die Sklaverei, sondern du bist zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Und dann musst du 3 Tage wenigstens in die Wüste rausgehen, um Gott zu begegnen. Gottes Führung heiligt dich. Weißt du, wenn du vom Geist Gottes geleitet wirst, du wirst Gott ähnlich. Du wirst dort sein, wo Gott dich sucht und wo Gott dich trifft, wo Gott mit dir Zeit verbringt, viel Zeit sogar verbringt. Wenn Gott dich führt, bist du ein anderer Mensch, was ganz Besonderes. Du hast alles, was du brauchst in dir. Geschwister, wir sollen uns wieder auf uns besinnen. Nicht im fleischlichen Sinn, sondern im geistlichen Sinn. Christus in mir. Jesus in mir. Der Heilige Geist in mir. Ich habe sie aufgenommen. Ich war dabei. Das wurde mir nicht in die Wiege gelegt. Ich habe mich dafür entschieden. Und jetzt ist der Professor in mir. Jetzt ist der Heiler in mir. Jetzt ist der Befreier in mir. Jetzt ist der Führer in mir. Jetzt ist die Kraft in mir. Jetzt ist der Segen in mir. Jetzt ist der Sieg in mir. Auch wenn ich Niederlage habe und Schläge einstecke, ich weiß, ich werde siegen. Ich werde überwinden. Ich werde eines Tages beim Thron Gottes sein, auch wenn ich jetzt hier zugerichtet werde. Und aus Blut aus allen Ecken. Die Innenwohnung Gottes macht uns anders. Gott in mir. Oh, das ertrage ich. Deshalb hat Jesus den Mund gar nicht aufgetan, als er geschlagen wurde, angespuckt wurde, da verleumdet wurde und die Dornenkrone aufgesetzt bekam. Weißt du, die Dornenkrone ist mir sowas Großes geworden diese Tage. Die Dornenkrone ist die Maßnahme der Krone für dich persönlich im Himmel eines Tages. Das die Dornenkrone, Gott leistet sich, dass er dieses Irdische nimmt. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. Das ist wie so das Maß, wie deine Krone genommen wird. Deshalb genier dich nicht, die Dornenkrone zu tragen. Eines Tages wirst du die Dornenkrone zu einer edlen Krone vertauschen, umtauschen. So, freu dich. Aus der Sklaverei kommst du raus. Und jetzt kannst du anfangen, dich zu verwirklichen. Gott in mir. Ich kann's. Weißt du, ich kann jetzt in einer ganz anderen Dimension leben, auf einem ganz anderen Level. Ah. In der Verfolgungszeit, und vor allem der Reformationszeit, da haben die Christen gesagt, lass sie nehmen, Weib und Hof und Gut und Kind und alles Mögliche, lass sie nehmen. Aber mein Gott können sie mir nicht nehmen, weil der in ist. Die müssen mir mein Herz ausreißen, um meinen Herrgott zu nehmen. Die können meinen Gott nicht stehlen. Die können mich nicht kaputt machen. Solange Gott in meinem Herzen ist, habe ich Frieden. Und Gott sagt, ich will in deinem Herzen wohnen, hier drin. Er will nicht im Tempel wohnen. Er hat selber sein Herz. Weißt du, das Herz ist so ein dummes Instrument. Hast du schon mal ein Herz gesehen, wie dein Herz aussieht? Nix, lauter nur Muskeln. Bisschen die, eine Pumpe, billige Pumpe. Verstehst du? Aber es schlägt bis zum Schluss. Und gerade da in diesem Herzen will Gott wohnen. Dein Leben bekommt eine ganz andere Ebene, wenn Gott in dir ist. Deine Arbeit wird eine geistliche Arbeit. Es ist egal, was du tust. Selbst wenn du Geschirr abtrocknest, selbst wenn du Essen kochst, selbst wenn du Blumen gießt, selbst wenn du die Wohnung putzt, da bekommt alles eine göttliche Dimension. Du tust für den Herrn. Ja, aber du tust auch für deinen Mann, deine Frau, deine Kinder. Nein, vergiss die Kinder, vergiss die Frau, vergiss den Mann. Du dienst dem Herrn. In der Situation, wo du gerade bist. Weißt du, du lebst ganz anders. dann rührst du deinen Brei ganz anders, mit Liebe und Freude und Begeisterung. Ich tue das für den Herrn. Du bekommst eine ganz neue Spiritualität. Und damit bewältigst du die Krisen, Konflikte in deinem Leben. Gott in dir gibt dir Kraft, um gegen die Abhängigkeit zu geraten. Nein, ich lasse mich nicht gefangen nehmen. Ihr könnt mich versklaven, ich könnt mich in Ketten binden, aber ich bin in meinem Geist, in meiner Seele frei. Ich bin frei. Und das ist die Freiheit. Die Freiheit liegt nicht, dass ich meine Hände ausstrecke. Nein, sie können mir die Hände sogar abhaken und ich bin trotzdem frei. Und das ist Gott in dir. Das ist, was dich stark macht. Das ist, was dich heilig macht. Er in dir. Und das ist, was alles Negative überwindet. Gott in dir ist, was dich belastbar macht. Gott in dir, das macht dich robust. So wie Kruppstall. Na gut, die haben schon abgewirtschaftet, aber trotzdem. Früher war es noch so. Das macht dich robust. Ehren, widerstandsfähig, stabil, fest, unerschütterlich, geradlinig, beherrscht, cool, selbstbewusst. Hier bin ich, ich kann nicht anders. Kennst du solche Sprüche von Leuten aus der Vergangenheit? Das gibt dir Selbstachtung und Würde. Gott in dir. Da gehst du emporgehobenen Hauptes durch das Leben, auch wenn die dich demütigen und erniedrigen, verachten und verspotten. Gott will in dir wohnen und dafür hat er dich gemacht. Weißt du schon, dass Gott in dir wohnt? Bist du dir dessen bewusst? Kannst du dir das vergegenwärtigen? Bist du dir sicher, Gott wohnt in mir? Weißt du, ich habe das versucht, dir rüberzubringen. Gott will in dir wohnen. Entdecke Gott in dir. Und dazu müssen dir die Augen geöffnet werden. Vater, ich bitte dich ganz herzlich, öffne die Augen meiner Brüder und Schwestern, die dein Wort hören, dass sie sehen mit dem inneren Auge, dass du dort auf dem Thron sitzt. Wir haben dich eingeladen, wir haben gesagt, Jesus, komm du in mein Leben. Wir haben dich aufgenommen, wir haben uns taufen lassen. Wir haben einen Bund mit dir geschlossen. Wir sind deine Kinder und lass uns jetzt entdecken, dass wir jetzt Königskinder sind, dass wir Priester sind, dass unser Wandel im Himmel ist, dass wir den Leuten gar nichts präsentieren, nichts zeigen müssen, dass wir vom Geist her eine neue Schöpfung sind, eine neue Welt für sich, ein neuer Kosmos. Danke, Vater, dass du uns die Augen öffnest, dass wir jetzt sehen, dass wir ganz andere Art von Menschen sind, dass wir ein ganz anderes Leben leben als der Durchschnitt, die Masse dieser Welt ohne Gott. Nur diesem Materialismus verfallen, nur diesem irdischen verfallen. Herr, wir wollen dir dienen. Halleluja. Gott ist gegenwärtig. Wir wollen dieses Lied noch singen miteinander, Geschwister. Gott ist gegenwärtig. Lass uns ihn aufnehmen, lass uns erfassen. Dieser Terstigen, der das Lied geschrieben hat, der hat meditiert. Das ist eine Meditation, ein Nachdenken. Gott ist gegenwärtig. Halleluja. Lass uns aufstehen und wir